Seit der Impfung kein Scheiß. Ich fühle mich.
Du warst nicht auf dem Klo seit der Impfung.
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 10.
Games.
Wümschen. Hallo.
Hallo zusammen. Es ist immer noch der absolute Horror für uns, den Podcast zu beginnen. Ja. Ich finde, es ist richtig reine Folter.
Ja.
Man weiß einfach nicht, wie man in diese Folge einsteigen soll. Ich kann dich ja auch nicht fragen, wie deine Woche war.
Doch, frag mich, wie meine Woche war, Iris.
Aber ich war doch die ganze Zeit dabei, Matthias. Deine Woche war nicht gut.
Das stimmt.
Die war nicht interessant.
Das stimmt.
Ich weiß alles. Ich weiß, was du getan hast diese Woche. Komplett.
Ja. Geht ja
wir
auch
haben
andersrum.
Beide das Gleiche getan.
Wie sollen wir ein Intro jetzt von der Podcast-Folge erzählen, wenn wir beide dasselbe getan haben und beide übereinander denken, ja, das war nicht spannend. War nichts Spannendes zu erzählen.
Okay, doch.
Ja,
wir haben
ja siehst du, jetzt wird es interessant. Erzähl.
Ja. Wie lang war deine Bildschirmzeit, deine durchschnittliche Bildschirmzeit?
Das weiß ich nicht. Kann ich das spontan schnell gucken? Wie findet man das?
Bei mir 9 Stunden allein auf dem Handy.
9 Stunden?
Ja, deswegen sage ich ja, also mit mir ist nichts Interessantes passiert diese Woche.
Man merkt's. Wenn du mit mir redest und ich sag was dich langweilt, dann fängst du an, auf meinem Gesicht zu swipen. Ja, über meinen
Nein,
Mund
das ist
so weg.
Slappen.
Weg.
Ja.
Ich fand's ganz angenehm, eigentlich.
Was?
So, ja, werde ich wenigstens mal berührt. Wir vermitteln ein komplett falsches Bild gerade, aber ich habe auch kein Interesse daran, es zu korrigieren. Kommen wir dazu.
Okay, was haben wir die Woche gemacht, Matthias? Ich habe eine Verhandlung verkackt. Was hast du gemacht?
Ich habe 6 Stunden eine üble Krankheit gehabt und gedacht, das war's mit meinem Leben.
Oh mein Gott! Ja, ich auch!
Ja, nach mir. Du hast dich dann nach mir daran angesteckt. Und dann?
Okay, aber jetzt
Schlaf
will ich wissen, hatte Telegram recht?
Lag's an der Impfung, meinst du?
Ich habe mich gefragt.
Iris, das dürfen wir auf gar keinen Fall. Wir dürfen nicht mal darüber nachdenken in dem Podcast. Stell dir vor, von all den Menschen, die uns zuhören, ist auch nur einer dabei, der sich dann denkt, das mit dem Attila Hildmann, ob der nicht auch mal irgendwie.
Ja, aber da kann ich jetzt dagegenhalten.
Das kann ich nicht verantworten.
Ich kann
das will
dagegenhalten.
Ich nicht
verantworten. Ja. Seit der Impfung kein Scheiß. Ich fühle mich.
Du warst nicht auf dem Klo seit der Impfung.
Nein. Also seit der Impfung.
Komma, kein Scheiß, Komma. Und jetzt? Ich glaub dir, ja.
Ich fühle mich so, als ob ich.
Mal aufs Klo müsste.
Nein. Als ob ich so Superkräfte hätte.
Bist du magnetisch? Magneto.
Nein. Aber ich bin richtig fit. Ich bin wach, mir geht's gut. Und jetzt hatten wir diese ganz strange Krankheit am Wochenende. Das war so komisch. Matthias lag im Bett morgens und ich dachte, oh Scheiße, wir haben Corona. Ich habe das wirklich gedacht. Er war so fertig und du konntest ja gar nichts mehr. Da ging ja nichts mehr bei dir.
Naja, ich beschreibe mal wirklich, wie es war. Es ging ja gar nichts mehr, gebe ich dir zwar recht, ja, es ging gar nichts mehr. Ich habe zunehmend Kopfschmerzen bekommen. Dann kam eine Übelkeit dazu und so ein Gefühl von wahnsinnig niedrigem Blutdruck. Ja, und dann, was du meinst mit ging nichts mehr, so eine, ich will nichts machen, ich will einfach nur wieder weiter schlafen. Ich habe wirklich weiter geschlafen, der Tag hatte längst angefangen.
Und du hast komisch dagelegen und bis 15 Uhr mittags warst du einfach gar nicht
dagelegen, weil
du,
ich auch
noch
so
nicht
eine,
mal ansprichbar.
Ich wollte nämlich noch so eine Körperposition finden, in der das jetzt halbwegs erträglich ist und ich einschlafen kann.
Und dann warst du quietschfidel.
Ja. Da war alles vorbei.
Wir haben Dings gespielt im Garten.
Boccia.
Ja, und du hast die ganze Zeit Späße gemacht und warst total fit, als ob nichts gewesen wäre.
Ja, und dann hast du das
Und
Ganze
dann ging es mir so.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, okay, ist das jetzt hier so wie bei Telegram beschrieben, ja? Diese RNA-Geschichte, dass jetzt der Körper anders mit fremden Viren umgeht. Aber wenn ja, ey, wie geil ist das? Dann bist du nur noch 6 Stunden krank. Also ich bin ja Befürworter für diese Impfung. Das ist ein Upgrade. Ein richtiges Upgrade, was ich da erfahren habe.
Okay, so kann ich das mit ein bisschen Bedenken jetzt stehen lassen im Podcast. Also Disclaimer dazu bitte noch. Iris hat keine medizinische Kompetenz, ebenso wenig wie ich.
Ich sag rein mit dem Zeugs. Ja. Ich bin für Optimierung. Und wenn das Ding mich, ey, wenn ich mehr Internet hätte durch die Impfung, na klar würde ich das machen.
Wie mehr Internet? Du denkst, du bist dann ein Repeater für das Wi-Fi-Signal. Ja?
Das Ding, die auf Telegram, dass du doch mehr Internet und
ja,
so.
Ja, auf Telegram.
Aber wirklich? Jetzt mal ohne Scheiß, manchmal lese ich mir das durch und denke mir, ey Leute, wie geil wäre das, wenn das wirklich alles stimmen würde.
Okay, Iris, ich glaube, ich krieg langsam ein Bild, wie deine 9 Stunden Bildschirmzeit am Handy zustande gekommen sind. Du warst auf Telegram.
Nein, ich war da nicht. Ich war auf Twitter.
Ah, auch, das ist besser.
Es war eine schlimme Woche, Matthias.
Allerdings, ja.
Also, als 9/11 passiert ist, da wusste man doch so, jetzt verändert sich was in der Welt.
Ja.
Ich habe das zwar noch
war
nicht.
War ja auch so.
Ich war zu jung, um das richtig zu begreifen, aber man hat es so ein bisschen gefühlt, weil auch die Lehrer. War das bei dir auch so, dass die Lehrer erstmal sehr ernst mit euch gesprochen haben?
Jein, aber ich erinnere mich noch, wie unser Geschichtslehrer einen Haufen Infos zu der ganzen Sache hatte. Der hat eine Stunde dann gemacht und darüber ganz viel erzählt. Und auch über Osama, direkt am nächsten Tag über Osama Bin Laden erzählt. Und was das für ein Typ ist und dass er sich mit einem jemenitischen Dolch hat abbilden lassen und dass das eine visuelle Botschaft ist, die bedeutet, ich stecke dahinter.
Da merkt man den Unterschied zu einer Mädchenrealschule. Wir wurden gefragt, wie fühlt ihr euch?
Aber das ist doch auch wichtig.
Was haben die Bilder mit euch gemacht?
Das hätte uns auch gerne mal
ja,
jemand
ich
da fragen können.
Ja, ich wollte das aber verstehen, was da passiert ist.
Ja, aber es war schon beides, krass. Ist doch beides wichtig. Wie man sich fühlt, ist doch auch total wichtig.
Ja, ist auch wichtig, aber mir hat dann keiner was noch groß dahinter erklärt. Ne?
Ja, soll ich mich mal outen? Ich hatte eine Phase. Ich meine, ich war ja, wie alt warst du, als das passiert ist?
No, warst du auch ein 9/11-Leugner?
Ja, vorübergehend, ja, als Teenager.
Ich auch. Ich habe auch eine Zeit lang geglaubt, dass das ein Inside-Job war.
Ey, dann haben wir doch eigentlich eine richtig gute Grundlage.
Für Telegram.
Ja, aber mal im Ernst. Also eine Grundlage im Sinne von, die nicht einfach alle verurteilen und sagen, das sind doch alles nur Deppen. Sondern ein bisschen verstehen, woher das kommt. Es ist pubertäres oder spätpubertäres Trotzdenken und den Fehler im
Ach,
System entdecken
wollen. Ach, das ist nicht nur Trotzdenken.
So.
Ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, wie viel Ahnung hast du davon? Verstehst du die ganzen Zusammenhänge? Bei mir war das ganz eindeutig das damals. Ich hatte keine Ahnung, wer die Taliban sind.
Ja.
Ich wusste das alles einfach gar nicht. Ich habe nur gesehen, da brechen jetzt Türme zusammen.
Ja.
Und ich habe so wenig verstanden, dass ich dann gedacht habe, ja, das macht doch niemand. Das muss doch von der Regierung geplant sein.
Ja, ein Faktor ist Ahnungslosigkeit, aber ich würde echt nicht von mir behaupten, dass ich heute sehr viel mehr von allem verstehe und parat habe in meinem Kopf Zahlen, Daten, Fakten und wirklich etwas, wo ich sagen kann, ja, da bin ich mir sicher, das ist exakt richtig so. Das hat sich nicht geändert. Aber mein Umgang mit Ahnungslosigkeit hat sich geändert.
Ja,
und der
das
ist halt weniger trotzig und weniger pubertär und weniger vorauseilen. So, ja, dann, wenn ich das nicht weiß, dann wird's wohl so gewesen sein.
Mhm.
Aber ich war mal so und das meine ich mit, da kann man vielleicht anders umgehen mit Leuten, die sich so reinsteigern in völligen Unsinn.
Apropos völliger Unsinn, Matthias, wir haben Fragen von der Community bekommen.
Und die waren völliger Unsinn, oder warum?
Nein, ich habe einfach nur versucht, irgendwie einen galanten Übergang zu machen.
Der war sehr galant. Okay, was willst du über die Fragen? Willst du eine Frage einspielen?
Ich habe eine hervorragende Frage. Aber bevor wir die Frage abspielen, wir werden jetzt nicht immer alle Fragen, die wir geschickt bekommen, in der nächsten Folge zeigen, sondern wir clustern das.
Genau.
Und machen das immer
themenspezifisch.
Und die heutige Frage passt in die Folge Games.
Hi ihr beiden, ich höre gerade die Folge mit den Friends und ihr habt über das Buch gesprochen, wie man Freunde gewinnt und Einfluss erlangt oder irgendwie so ähnlich. Und da fiel mir ein, dass es einen Mörder, einen wirklich krassen Massenmörder in Russland gab, der Schachbrettmörder, habe ich neulich in einer True Crime Podcast Folge gehört. Und der hat dieses Buch genutzt und alle Tipps daraus, um ja Freundschaften und Vertrauen zu schließen und die Leute dann in einen Park in Moskau zu führen und dort auf ganz unterschiedliche Art und Weise abzumurksen. Ja, also es ist ein erfolgreiches Buch. Die Frage ist, für wen? Liebe Grüße, macht weiter so.
Eine Geschichte, die wir beide nicht kannten und dadurch kennengelernt haben. Großartig. Alexander Georgievich Pichuschkin, der Schachbrettmörder.
Und wer ist der?
Der Schachbrettmörder.
Und was ist der?
Was willst du mir sagen?
Er ist manipulativ und in Arschloch.
Okay, ich wusste nämlich nicht, wie man Djurjevic richtig ausspricht, deswegen haben wir gerade Google Translate bemüht, um die russische Aussprache rauszufinden und Iris ist drauf hängen geblieben.
Oh, ich liebe es. Man kann es auch auf Französisch machen.
Er ist manipulativ und in Arschloch.
Welche Sprachen willst du hören?
Kiswahili.
Hä? Mach was Einfaches, Matthias. Wie wär's mit Spanisch oder so?
Er ist manipulativ und in Arschloch.
Weil er Spielchen gespielt hat.
Das Thema.
Games.
Wir müssen an der Stelle mal ankündigen, dass wir dieses riesige Thema Spielchen, auch Psychospielchen, Manipulation
ist
das
ja
haben
eigentlich.
Wir ja angekündigt, dass wir darüber sprechen wollen und eure Fragen dazu bekommen. Wir müssen das zweiteilen.
Eigentlich ist ja unser Podcast so, dass wir in jeder Folge ein bisschen was über Manipulation oder Psychologie,
absolut,
Kommunikation. Also das sind ja so unsere Themenfelder,
ja,
mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen.
Ja, wir sind richtig manipulativ, ja.
Aber so, ich sag jetzt mal als Überbegriff Manipulation, müssen wir das aufteilen.
Na klar. Und
eigentlich ist es geil, jetzt so die erste Folge mit Spielchen anzufangen.
Also wir haben uns das überlegt, dass wir das so aufsplitten. Wir reden erstmal über das Spiel als solches, über Spielregeln und in der nächsten Folge Couple of Manipulations.
Das lassen wir übrigens alles drin, ja.
Ich krieg die Aussprache nicht richtig hin. Couple of Manipulations.
Ich habe mir jetzt überlegt, ja.
Ja.
Dieser, wie heißt nochmal der Schachbrettmörder?
Alexander Djurjevic Pichuschkin.
Oh, das sprichst du wirklich toll aus.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der Russisch als Muttersprache gelernt hat, dir da recht gibt. Aber danke. Dieser Schachbrettmörder, der hat dieses Buch, How to Win Friends and Influence People.
Man Freunde gewinnt, auf Deutsch.
Der hat es wirklich als Grundlage genommen, als Regelwerk, um die Menschen, die er dann umbringen wollte, anzulocken und von sich zu überzeugen. Für den war das Ganze wirklich ein Spiel. Also er hatte auch so einen spielerischen Ehrgeiz, 64 Menschen umzubringen, weil er damit dann auch einen Rekord aufgestellt hätte und weil es die 64 Felder eines Schachbrettes sind. So richtige spielerische Ambitionen. Mhm. Hast du das schon mal erlebt, Iris, dass jemand...
Nein, also ich weiß nicht, ob mich jemand schon mal umbringen wollte, Matthias.
Ja, oder dass du Bedürfnisse hattest, Menschen umzubringen, so nach einem spielerischen... Nein, ich wollte dich fragen, ob schon mal mit dir offensichtlich jemand manipulativ gespielt hat, mit bösen Absichten, und du das gemerkt und durchschaut hast.
Ich kann mich an einen Dozenten aus meiner Uni erinnern, der das gemacht hat.
Dozenten machen sowas ganz gern, ne?
Mm. Ich habe ja Kommunikationsdesign studiert.
Mhm.
Und unser gesamter Studiengang ging eigentlich darum, dass du dich selber reflektierst, um es vereinfacht zu sagen.
Mhm.
Klar, wir hatten Psychologie, Soziologie, also diese ganzen Fächer auf Medien bezogen.
Mhm.
Aber es war doch immer so das Thema, wer bist du, wo kommst du her, wie bringst du deine Persönlichkeit in die Gestaltung mit rein.
Ja.
Und im ersten Semester fing es damit an, dass wir ein Projekt hatten, dass wir einen Gegenstand von uns mitbringen sollten. Und anhand des Gegenstandes sollten wir von uns erzählen.
Was hast du mitgebracht?
Einen selbst gehäkelten Teddy.
Ah, den du mir geschenkt hast?
Ja.
Ich liebe den so sehr.
Den habe ich in der Mädchenschule selbst gehäkelt.
Ja.
Und der war so hässlich, dass der nicht ausgestellt werden durfte.
Das ist übrigens der Grund, warum ich den so liebe. Ich bin nämlich eigentlich kein Kuscheltiermensch. Ich hatte auch nicht wirklich welche, als ich klein war. Aber diesen Teddy, als du mir den dann jetzt geschenkt hast, den liebe ich wirklich, gerade weil er angeblich hässlich ist. Das hat eine Nonne dann an der Schule entschieden, ne?
Ja.
Die hat gesagt, den stellen wir nicht aus, der ist zu hässlich.
Ja.
So. Und dafür liebe ich ihn.
Er ist auch hässlich. Nein, also er hat ein dickes Bein, ein dünnes Bein.
Ja.
Er hat Mickey-Maus-Ohren. Er ist in Pink.
Genau.
Die Watte quillt überall raus.
Er ist ein Teddy. Woran soll er sich orientieren mit seiner Anatomie? Am echten Teddy? Am lebendigen Teddy? Was soll das?
Und das war auch die Geschichte, die ich erzählen wollte.
Mhm.
Dass er doch so sein darf, wie er ist.
Ja.
Und nicht ausgegrenzt werden soll deswegen. Ja, und dann fing das aber an, dass der Dozent immer weiter darauf eingegangen ist.
Ja.
Und er hat mich dann morgens eingeladen, dass ich mit ihm noch einen Kaffee trinke. Und dann hat seine Partnerin auch mit mir geredet, die auch doziert hat an dieser Uni. Dann waren das so sehr intime Gespräche über meine Familie und wer ich doch bin. Und
haben die beiden das mit allen gemacht?
Die haben das mit allen gemacht, aber ich glaube, sie haben geguckt, wie weit können sie mit einzelnen Personen gehen.
Das war das Spiel.
Ja, und bei mir sind sie offene Türen eingerannt.
Warum? Hattest du so ein Bedürfnis, von dir zu erzählen?
Ja, schon. Ich sage jetzt mal so, aus den Verhältnissen, wo ich da damals herkam, da war das zum Beispiel auch nicht angesehen, dass du zum Psychologen gehst oder dass du dich mit super tiefen Themen öffentlich mit deinen Freunden auseinandersetzt. Natürlich haben wir das in einer gewissen Form gemacht, aber nicht so, wie es dann im Studium war.
Das kann ich komplett nachvollziehen. Das war bei mir beim Schauspiel genauso. Ich hatte das zum Glück nicht, dass das ausgenutzt wurde, dass jemand ein Spielchen damit gespielt hat. Aber ich erinnere mich an Kolleginnen, die mir das erzählt haben, dass genau das gemacht wurde. Das ist sicherlich auch was, was häufiger Dozenten mit Studentinnen machen. Also das hat er dann auch bei dir gemacht, ja? Das Spiel war, möglichst viele intime Informationen über dich herausbekommen und sammeln.
Genau. Und ich dachte erst, hey, der interessiert sich total für mich, der sieht etwas in mir.
Ja.
Und er hat dann auch irgendwann mal gesagt, hey, wenn ich dich so sehe, dann bist du mein junges Ich. Und ach, damit hat er mich total gekriegt.
Na klar.
Weil ich hab ihn angehimmelt. Ich fand ihn so toll. Aber nicht im Sinne von, dass ich ihn jetzt als Partner oder sowas toll fand, sondern einfach, wie man jemanden anhimmelt, wenn man denkt, wow, ein so intelligenter Mensch und jemand, der mich so weiterbringt im Leben und wie ein Mentor halt.
Genau. Nicht, dass du ihn wolltest, du hast ihn einfach krass bewundert.
Wahnsinnig bewundert. Mhm. Wenn er seinen Unterricht gegeben hat, dann hat er mich auch ganz oft angeguckt und hat so richtig mit mir geredet. Mhm. Und mein Partner, der damals auch mit mir studiert hat, hat das auch gesehen und hat dann auch gesagt, warum guckt der dich die ganze Zeit so an?
War der eifersüchtig?
Der war wahnsinnig eifersüchtig. Und dann ging es so weit, dass mein Dozent irgendwann mal nach dem Unterricht zu mir kam und gesagt hat, ich muss mit dir reden.
Ja.
Und dann bin ich in sein Büro und dann meinte er, ich glaube, du musst dich von deinem Freund trennen.
Wow.
Und ich saß dann da und dachte mir, warum das denn jetzt? Hat er gemeint, der ist dir nicht gewachsen. Der tut dir nicht gut.
Ey, der war zu Recht eifersüchtig. Das ist eine Aktion.
Das war richtig krass. Und so ging das die ganze Zeit.
Und hast du dich dann auf seinen Rat von ihm getrennt?
Nee, erst viel, viel später.
Und nicht, weil er das gesagt
hat? Nein. Okay. Das war das erste Mal, dass ich dachte, warum macht er das jetzt? Und es gab eine andere Situation, wo ich so richtig gecheckt habe, dass da was schief geht, dass da was ganz Komisches ist.
Ja.
Wir hatten so Austauschstudenten bei uns aus Russland.
Die waren manipulativ und ein Arschloch.
Und es gab eine Studentin, die sah mega gut aus.
Ja.
Richtig gut, die hieß Mascha. Und ich habe Mascha geliebt, weil ich auch einen Hang dafür habe, wenn Frauen High Heels anhaben, richtig gut aussehen und wahnsinnig intelligent sind. Und Mascha war genauso eine. Auch.
Haben viele Menschen, glaube ich.
Und die war so eine, die hat die ganze Zeit High Heels angehabt, aber wenn die was gesagt hat, das hatte Hand und Fuß und die war richtig schlau. Er hat sie angeschaut, hat nicht ein Wort mit ihr gewechselt und hat mega negativ über sie gesprochen. Mhm. Und kam auch zu mir und hat dann gesagt, was ist das denn für eine? Also die hat ja überhaupt nichts im Kopf. Und er hat sich wahnsinnig von ihr bedroht gefühlt.
Aber er kam damit zu dir und hat dir das gesagt? Er hat eigentlich Spiele gespielt mit dir und dich damit also so eingelullt oder dich dazu gebracht, dass du ihn bewunderst, sondern ist er aber jetzt hast du zwei Situationen erzählt, wo er ein bisschen von seinem Podest runtergefallen ist. Das erste Mal, weil du schon durchschaut hast, dass er gucken will, ob er dir sagen kann, trenn dich von deinem Freund und du tust es. Also, dass er checken will, wie viel Macht er über dich hat. Und jetzt das zweite Mal, was war das? Warum kam er zu dir und hat dir gesagt, was ist das für eine blöde Kuh?
Weil sie auf meiner Seite war. Wir haben
er wollte einen Keil zwischen euch treiben oder
ja,
so.
Ja, wir hatten die gleiche Kritik an einem Projekt, woran wir gearbeitet haben. Und dieses Projekt war halt so ein bisschen sein Baby.
Ah.
Und wenn wir mal ganz ehrlich waren, das war einfach Rotz. Das war einfach scheiße. Das war von vorne bis hinten nicht durchdacht und das war scheiße. Liebling, ne? Und das war schon zu einem Zeitpunkt, wo ich mich ein bisschen von ihm emanzipiert habe und auch Dinge kritisiert habe.
Okay, Iris, das Bild, das sich mir zeichnet, wenn ich dir zuhöre, ist, dass er gezwungen ist, diese Spiele zu spielen und bestimmte Studentinnen an sich zu binden. Hat er das nur mit Studentinnen gemacht oder hatte er auch Studenten, die so in so Positionen für sich gespielt hat?
Es waren überwiegend Frauen.
Aha. Und dass er das machen musste, wenn du sagst, dieses Projekt, das ihm so im Herzen lag, war völliger Rotz, dann weil er fachlich gar nicht so kompetent war. Ist das richtig?
Ah, das ist jetzt eine ganz schwierige Sache. Auf der einen Seite war er super kompetent, weil ich es sehr mochte, in seine Vorlesungen zu gehen. Aber es war eigentlich jemand, der selber mal ein großer Künstler werden wollte. Und sehr viele Theorien aufgestellt hat und was Eigenes, Neues lehren wollte. Und auf der einen Seite möchte ich das jetzt nicht kleinreden, weil vieles auch sehr schlau war, was er da gesagt hat.
Ah, okay.
Aber manchmal war es wahnsinnig verkopft. Viele konnten nichts damit anfangen, was er da eigentlich macht. Und er hat sich wie so als Künstler nicht verstanden gefühlt.
Du hast ihn ja relativ gut kennengelernt. Hatte er irgendjemanden quasi über sich oder wenigstens auf Augenhöhe, jemanden, der ihm Feedback gibt, der ihm offen sagen kann, hey, hier,
nein,
guck mal,
eben
du hast tolle Ideen, aber hier machst du einen Rotz, wie du so schön sagst. Da hatte er niemanden.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob er sich da ehrlich Feedback eingeholt hat, aber er war sehr oft nicht zugänglich für Kritik.
Ich frage das, weil ich mir versuche zu erklären, warum er diese Spiele gespielt hat.
Weil er wahnsinnigen Spaß daran hatte.
Ja, das reicht schon als Motivation, stimmt.
Mit Menschen diese Spiele zu spielen. Und weil er halt wirklich überprüfen konnte, wie viel Macht hat er dadurch, wen kann er wie wo einsetzen. Also zum Beispiel war ganz auffällig, dass bei bestimmten Projekten oder bei Dingen bestimmte Leute nicht eingesetzt worden sind, die zu viel hinterfragen. Die waren weg.
Okay, ja, das ist gängig. Sobald man ein bisschen in einer Machtposition ist und darum fürchtet, dass die attackiert oder untergraben werden könnte, dann trifft man einfach Entscheidungen, dass gefährliche Leute einem nicht in die Quere kommen können.
Ja, ich fand es voll faszinierend. Das war so meine erste Berührung mit sowas.
Das erleben wir ja sogar im Beruf, genau das.
Ja, also ich bin ja nur noch damit beschäftigt, wie kann ich irgendjemanden unter mir ausschalten?
Ich meinte, das erleben wir, nicht das machen wir. Also ich meinte gerade wirklich diese Motivation Spaß, ne? Mhm. Die kann vollkommen ausreichen, weil ich sag dir nichts Neues, du kennst mich, aber das muss ich in der Folge Games an der Stelle erzählen. Ich bin der verspielteste Mensch, den ich selber kenne. Für mich ist alles ein Spiel. Und ganz oft ist der Spaß am Spiel meine einzige Motivation. Mir muss es Bock machen. Ich kann die schwierigsten oder die anstrengendsten Sachen machen. Ich könnte wahrscheinlich sogar meine Steuererklärung machen.
Wenn es ein Spiel wäre.
Wenn es ein Spiel wäre, ja.
Spielst du mit Menschen?
Ich spiele mit Menschen als Partner, Gegner oder was auch immer, ja. Aber so wie du die Frage gerade meinst oder wie dein Dozent das gemacht hat, nein.
So ein Bullshit, Matthias, natürlich machst du das. Du bist so krass. Bei dir muss man immer wach sein. Ich erinnere mich an die Anfangszeit. Ich war erschöpft. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich musste abends früher ins Bett gehen, weil ich von der Arbeit und dann auch noch die Zeit mit dir, die hat mich einfach wahnsinnig auf Trab gehalten.
Iris, ich durchschaue das Spielchen, das du jetzt gerade spielst. Du benutzt deine Erschöpfung als Argument, mir zu unterstellen, ich würde mit Menschen spielen. Als ob das ein direkter Zusammenhang wäre, der eindeutig und klar bewiesen wäre. So ein Quatsch. Du warst einfach erschöpft, ja und? Was kann ich dafür? Das heißt doch nicht, dass ich mit Menschen spiele. Inwiefern? Guck mal, zum Beispiel auch bei den harmlosen, kleinen Spielen, so Gesellschaftsspielen. Mhm. Ne? Ich ziehe doch kooperative Spiele vor, wo man gemeinsam gegen das Spiel spielt. Sowas wie Pandemic oder auch Exit Games oder sowas. Oder The Mind, diese ganzen Spiele, das mag ich total. Also man kann auch wirklich nicht sagen, dass ich so wie dein Dozent, dass ich jemand bin, der gerne spielt mit der Intention, den anderen irgendwie an die Wand zu drücken und oder Informationen aus
das
dem anderen
doch,
rauszusaugen, mit denen ich dann was anstellen kann.
Das stimmt. Da.
Wie kommst du dann darauf, das über mich zu sagen?
Nee, du hast so einen anderen Shit-Move. Du bist beim Streiten. Du bist ein sehr wachsamer Streiter. Man muss bei dir sehr genau aufpassen, was man sagt, wie man es sagt, wann man es sagt. Weil du da einfach sehr wachsam bist und es benennst. Und dann hast du den anderen in der Hand.
So wie vorhin, als ich dir gesagt habe, ich durchschaue genau, was du da gerade machst. Du benutzt deine Erschöpfung.
Nee, du machst das, muss man auch sagen, du machst vieles oft nicht aus einer bösen Absicht. Das machst du wirklich nicht.
Ja.
Du hast da Spaß daran. Ich merke richtig, wie deine Augen funkeln in einem Streit, in einer Diskussion, weil du dann merkst, da habe ich sie, da kann ich was. Aber.
Ja, ich habe auch ein Aber. Fang du an.
Ich habe oft das Gefühl, du willst dann wirklich auch noch beim anderen was herausholen. Also das, als ob du den anderen gerade dafür missbrauchst,
ja,
um dich selber zu optimieren. Also dass du dir einen immer härteren Gegner manipulierst.
Lass mich das aus meiner Sicht ergänzen, um nicht zu sagen korrigieren. Iris, das mache ich natürlich intensiv mit dir.
Ja, ich weiß.
Ja, und warum? Weil du ziemlich passend bist dazu. Du bist genau das passende Puzzleteil dazu. Du glaubst doch nicht, dass meine Augen mit allen anderen Menschen genauso anfangen zu funkeln im Streit, wenn ich merke, oh krass, okay, da gibt's das. Und hier auch Korrektur. Es geht mir nicht darum, noch irgendwas aus dir rauszuholen und rauszukitzeln, sondern ich bemerke, aha, du hast hier auch gerade richtig Spaß an der Sache. Du willst hier auch gerade wachsen. Du nennst dich doch selber manchmal. Du nimmst doch manchmal diesen Vergleich Pokémon.
Ich habe noch nie Pokémon geguckt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt.
Nein, aber ich auch nicht. Aber wir wissen beide abstrakt aus popkultureller Allgemeinbildung, das sind kleine Dinger, die was lernen, ne? Die man im Kampf einsetzt und dadurch werden sie besser. Ja. Und das ist schon, da bist du genauso. Ja, siehst du. Jetzt gibst du, ich gebe es auch zu. Ja. Wir spielen manchmal auch im Streit, um zu wachsen und uns von uns gegenseitig abzuschauen, welche Argumentationstechniken, welche Manipulationstechniken wir da einsetzen, um
sie benennen zu
können und um sie selber das nächste Mal auch anwenden zu können.
Ich habe dazu einen Begriff und zwar Infinite Game, das unendliche Spiel. Da gibt es ein Buch von Simon Sinek, der hat das geschrieben.
The Infinite Game.
Genau.
Wobei man dazu sagen muss, dass das nicht ganz ursprünglich seine Erfindung ist. Das sagt er aber auch selber und schreibt er im Buch. Das ist quasi ein Update von einem Vorgänger. Der heißt Cars, James P. Cars. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt auch ähnlich Finite and Infinite Games. Und genau. Die Idee, die da drin steckt, ist bei ihm schon formuliert. Und Simon Sinek hat es einfach nochmal modernisiert.
Ich breche es mal einfach kurz runter, worum es geht. Es gibt endliche Spiele.
Wie Schach oder Monopoly. Oder so.
Und da weiß man, wer ist der Mitspieler, es gibt ein bestimmtes Regelwerk
und
du weißt ganz genau, was dich in diesem Spiel erwartet. Und dann gibt es aber die Infinite Games, also die unendlichen Spiele. Das sind Spiele, die wir eher so im Leben haben, sage ich jetzt mal.
Ja.
Das sind Spiele, die du in der Wirtschaft hast, Wirecard oder halt in der Politik. Was jetzt gerade so passiert, so, ne? Welche Machtmoves sehen wir da? Was passiert da genau? Oder halt in unserem Streit, Matthias.
Stimmt, das, weil wir uns immer und immer wieder streiten, Iris, ne? Und jedes Mal.
Aber es wird immer besser. Ja. Ich trickst dich immer mehr aus, du mich, und es wird immer schwieriger. Das ist immer, als ob wir im nächsten Level sind.
Ja. Aber ich kann, was noch der Unterschied ist zwischen endlichen und unendlichen Spielen, und das müssen wir jetzt mal auf unsere Streits anwenden, bitte. Und zwar, endliche Spiele haben ein Spielziel, bei Schach den König zu schlagen, bei Monopoly am Ende alle anderen bankrott zu machen und man selbst ist als reichster Spieler. Ja?
Mhm.
Das Ziel ist zu gewinnen, und bei unendlichen Spielen ist das Ziel, weiterzuspielen. Das ist das Ziel.
Genau.
Weil du kannst nicht gewinnen. Du kannst vielleicht eine Runde gewinnen, von mir aus, wenn wir beide einen Streit haben. Wir haben noch nie einen Streit gehabt, bei dem wir am Ende gesagt haben, okay, du hast gewonnen. Das haben wir nie. Ja.
Du misst dich ja nicht am anderen, sondern an dir selbst.
Genau.
Und du bist eigentlich dein Gegner im Infinite Game.
Das ist einer der Unterschiede zwischen endlichen und unendlichen Spielen. Twitter ist zum Beispiel ein Spiel. Und für manche ist das Ziel des Spiels bei Twitter, möglichst viele Follower zu haben. Für andere ist es, möglichst mit einem lustigen Tweet auf irgendeinem Blog zu landen. Für andere ist es, dass die Follower, die einem folgen, ganz bestimmte mit hohem Prestige sein sollen. Oh, jetzt folgt mir Sibylle Berg und so, solche Sachen.
Weißt du, Matthias, ich denke da auch ganz viel über die aktuelle Wahl nach.
Ja.
Weil da merkt man doch, dass das unendliche Spiel, in dem wir uns da befinden, ja.
Ja.
Sehr schlecht gespielt wird.
Ja, sie spielen es als wäre es kein unendliches Spiel.
Ja, sie spielen es so, als ob, also das Wahldatum ist das endliche Spiel.
Ja.
Und ihre Vision ist es, zu gewinnen.
Genau.
Danach ist erstmal vorbei.
Dann wartet man, bis irgendwann die nächste Runde eines endlichen Spiels gespielt wird.
Und dann merkt man einfach, okay, es funktioniert nicht. Also die Art, wie der Wahlkampf auch gespielt wird, ist wahnsinnig schlecht, weil sie challengen sich nicht gegenseitig. Das ist auf einem übelsten Fünftklässler-Niveau.
Wenn man das Spiel nicht als ein unendliches begreift, dann rutscht man ganz schnell dahin, dass man versucht zu gewinnen, indem man den anderen zum Verlieren bringt. Also Schmutzkampagnen. Also erzählt man, da Plagiat, hier gelogen, hier Geld verschwendet, hier Geld nicht angemeldet.
Und es passiert genau das, was sie nicht wollen.
Ja.
Die Masse in Deutschland ist maximal uninspiriert.
Ja.
Die meisten, sage ich jetzt mal, haben wahnsinnige Schwierigkeiten, was sie wählen wollen.
Ja.
Ich habe noch keinen einzigen getroffen, der sagt, hey, ist eigentlich voll cool momentan. Ich weiß ganz genau, was die Vision
Frage
ist.
Frage an die Community, wie geht's euch? Ja. Findet ihr das cool gerade, wie es ist?
Und das ist nämlich genau der Punkt, da fehlt die Vision.
Ich glaube, Iris, du hast hier schon so eine richtig schöne Rampe fürs große Fazit der Folge, aus meiner Sicht zumindest, gebaut. Und ich sage das jetzt schon, auch wenn wir danach noch andere Themen haben. Und zwar, das unendliche Spiel kann nur dann gut gespielt werden, wenn man sich das klar macht, dass es ein Spiel ist und dass es ein unendliches Spiel ist. Und das tun viele nicht, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum man davor zurückschreckt, Politik als Spiel zu bezeichnen oder Wirtschaft als Spiel zu bezeichnen und so weiter, ist, man hat Angst, dass es zynisch rüberkommt, weil ja es auch um Menschenleben geht. Politische Entscheidungen, wirtschaftliche Entscheidungen betreffen Menschenleben. Sehen wir jeden Tag. Haben wir diese Woche gesehen.
Mhm.
Und dann hat man eine Hemmung zu sagen, ja, das ist ein Spiel. Kann ich voll nachvollziehen.
Mhm.
Aber es gibt kooperative Spiele. Wenn ich mein Spiel als ein unendliches begreife, in dem es nicht geht zu gewinnen, ich wollte fast sagen, indem es nicht darum geht zu gewinnen, aber das darum kann man weglassen, weil man kann ja gar nicht gewinnen.
Mhm.
Also ein Spiel, in dem es gar nicht geht zu gewinnen, dann muss ich das kooperativ spielen und dann ist es in Ordnung. Dann kann ich Politik und Wirtschaft ein Spiel nennen, das ist nicht zynisch, denn mein Ziel ist ja, dass wir alle profitieren, dass es besser wird für uns alle.
Ich finde, das ist ein super Fazit, Matthias, also...
Ja,
wollen wir jetzt schon aufhören? Oder
machen nein,
wir
auf keinen Fall. Ich habe noch eine ganze Menge zu erzählen.
Du hast doch auch Skin in the Game gelesen.
Ja, genau. Ja, das passt eigentlich.
Eigentlich, was ist Skin in the Game? Ist doch übersetzt, eine dicke Haut haben, oder?
Nee, gar nicht.
Ach, ist es nicht so, dass ich dann in der Verhandlung eine dicke Haut habe und dass ich...
Nee, hat damit gar nichts zu tun. Deine eigene Haut steht auf dem Spiel. Es geht um deine Haut.
Ach so.
Das heißt Skin in the Game.
Ich habe das immer falsch interpretiert. Ich habe immer gedacht, da geht es um eine dicke Haut haben und richtig gut Verhandlungen führen können und so.
Ah ja, so kann man es natürlich interpretieren, ne? Skin in the Game haben. Dicke Haut haben, wenn man im Spiel ist. Nee. Deine eigene Haut steht auf dem Spiel, soll es heißen. Auch ein Buch von Nassim Nicholas Taleb. Und wenn er gefragt wird, worum es in dem Buch geht, dann reagiert er immer sehr unwirsch und sagt immer, wenn ich zusammenfassen könnte, worum es in einem Buch geht, dann würde ich kein Buch schreiben, sondern eine Zusammenfassung. Der ist da sehr, so, es geht um sehr, sehr viele komplexe Themen, Systemtheorie und so weiter. Das führt weit. Aber ich würde mal nur den Titel gerade nehmen. Und eine so eine Anekdote, die da drin ist, dass es im Mittelalter üblich war, wenn ein Architekt eine Brücke gebaut hat, dass beim Einweihungsfest der Brücke das Volk auf der Brücke getanzt und gefeiert hat. Und der Architekt stand unter der Brücke während der Feier. Wenn er nicht gut gebaut hat, dann hat er das gemerkt an seiner eigenen Haut. Und deswegen hat er gute Arbeit gemacht, weil er auch eine schöne Feier haben wollte unter der Brücke. Das hätte ich gerne heute in der Politik.
Das ist ein richtig gutes Beispiel.
Weil so spielt man Spiele. Es muss was von einem... Man darf eigentlich nur mitspielen. Ich sag das jetzt auch...
Wen würden wir gerade wohin stellen? Also wo müsste Andi Scheuer hin?
Naja, bei ihm natürlich irgendwas mit einer Autobahn. Ne?
Stellen ihn einfach auf die Autobahn.
Ja, super Idee.
Was machen wir mit Laschet?
Da gibt es so viele verschiedene Orte. Ich würde ihn eigentlich gerne mit seinem Wohnsitz nach Ahrweiler verpflanzen gerade.
Weißt du, wo ich Laschet hinsetzen würde?
Wohin?
In so ein Kanzlerduell. Da will ich den einfach
das ist ja,
mal.
Das ist ja schon das, was er selber meidet, ja.
Da würde ich ihn einfach mal hinsetzen. Ja. Ja.
Nicht mal das traut er sich. Gut, vergessen wir den. Ganz Deutschland wird den bald vergessen haben. Der schafft's eh nicht. Ich schließe mich deiner Prognose an, die du in einer früheren Folge schon in der dritten oder so gemacht hast. Der wird's nicht. Das wäre eine Katastrophe.
Ich habe auch keine Lust mehr, über Lasche zu reden, weil ja, jetzt mal ganz ehrlich.
Negativ.
Es gibt ja auch niemanden, der sagt, der ist super.
Ja, das stimmt.
Wir müssen ja, also wir reden ja immer hier alle so, als ob.
Als ob man jemanden überzeugen müsste, dass
ja,
er schlecht ist.
Ja, wir müssen uns alle nicht mehr überzeugen. Wir wissen das schon längst und wir sind alle eher frustriert.
Ja. Ich würde tatsächlich sogar vorschlagen, dass wir uns an dieser Stelle wieder weg von der Politik bewegen. Die Politik soll sich einfach nur klar machen, dass es ein Spiel ist, was sie da spielen.
Aber Matthias,
ein unendliches. Ja.
Manchmal ist es ja auch richtig negativ, ne? Erinnere dich an unseren Kunden, der mal zu uns gesagt hat, that's the game.
Ah ja, das ist die zynische Seite davon. Wenn man sich zwar klar macht, dass man da ein Spiel spielt, aber es trotzdem als ein endliches Spiel spielt.
Ey, darüber müssen wir auch mal eine ganze Folge machen. Da sind wir durch die Hölle gegangen.
Ja.
Und haben gemerkt, okay, das geht langsam an unsere Substanz.
Mit Arouse, muss man dazu sagen.
Ja.
Das waren jetzt nicht private menschliche Probleme in erster Linie, sondern halt wirklich so die Lehrjahre dieser Firma für uns.
Wo wir gemerkt haben, okay, es gibt halt Leute, die sagen, die Branche funktioniert so.
Immer mit den beiden Worten, nun mal. Die funktioniert nun mal so.
Das war jetzt auch scheiße, was man da gemacht hat.
Ja, wissen wir auch.
Aber that's the game. So muss man es halt spielen, ja.
Aber eben nicht.
Genau, das haben wir uns dann auch gedacht und haben einfach dem Spiel ein Ende gesetzt.
Ja, ja.
Was die beste Entscheidung ever war.
Absolut. Wir haben das Modell sogar ein paar Mal wiederholt danach. Das hat sich richtig bewährt. Also ich glaube, es ist vielleicht mal ganz gut für alle Menschen, die mit der Branche nicht so krass vertraut sind, einmal kurz zu sagen, es ist extrem selten, dass eine Kreativagentur einem Kunden sagt, ciao, dann sind wir raus.
Ja.
Denn der Kunde gibt der Kreativagentur das Geld und die Kreativagentur sagt danke und versucht daraus dann was zu machen.
Und meistens ist das Spiel so, dass man immer lächelt und einfach sagt, ja, ich hasse dich, aber na klar, ich mach's, weil du gibst mir Geld. Wenn man aber in einer Position ist, wo man sagt, wir trauen uns jetzt mal vielleicht doch nicht mehr Geld zu haben, dann kann das was extrem Befreiendes haben, wenn man dann sagt, okay, man macht jetzt nicht mehr weiter.
Ja.
Und das Tolle an der ganzen Sache war ja, dass wir aus diesem endlichen Spiel, was wir da hatten, da war ja glasklar, dass wir als Verlierer rausgehen werden, indem wir das einfach abgebrochen haben und gesagt haben, so spielen wir das nicht mehr weiter, haben wir daraus ein sehr gutes, unendliches Spiel gemacht.
Richtig, wir haben die Regeln auch dadurch geändert.
Und es gibt keinen Gewinner und es gibt keinen Verlierer, aber es hat eine neue Form angenommen. Es hat mich auch immer genervt, wenn die Leute aus der Branche kommen und sagen, so funktioniert das, so ist das Spiel und so muss es gespielt werden.
Nun mal, so ist das nun mal.
Dann habe ich sofort Birnenhaut bekommen. Ja. Für alle, die die Folgen davor nicht gehört haben.
Das erklären wir nicht. Hört euch die Folgen von vorher an, wenn ihr lost seid.
Okay, also ich hatte Birnenhaut, weil ich sofort gemerkt habe, dass es sehr beschränkt.
Ja.
Vom Denken. Also damit will ich mich auch nicht über die anderen stellen, aber mir geht es darum, dass man doch sofort sieht, denen geht es allen beschissen.
Mhm.
Da waren so viele Leute, die Birnenhaut hatten, die super unglücklich damit waren. Und wenn jetzt zum Beispiel auch der Kunde auf uns zukam, sonntagabends, ob wir bis morgen bitte was fertig machen können. Und du wirklich merkst, okay, selbst der Kunde ist durch und er macht das jetzt hier und will die Agentur so ein bisschen auf Trab halten, damit sie sich weiterhin Mühe geben, damit man sowas künstlich nach oben hält, was totaler Schwachsinn ist einfach. Das sind einfach so Spielregeln, die vielleicht in den 90ern wunderbar geklappt haben oder Anfang 2000, die aber meiner Meinung nach heute einfach überhaupt nicht mehr funktionieren.
Ja. Iris, wir haben eine Sprachnachricht noch bekommen, die ich in dieser Folge gerne spielen und als nochmal einen Aufhänger nehmen würde. Lass mal hören und dann möchte ich die Antwort aber auch auf das heutige Thema Games beziehen.
Hallo ihr zwei, ich höre mir gerade euren Podcast an. Achso, hier ist Yvonne aus Hamburg. Und ihr habt gerade den Punkt angebracht, dass man in Streitsituationen versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen und so lange die Sachen auszudiskutieren oder darüber zu sprechen, bis man versteht, warum mein Gegenüber anders denkt und warum er so denkt. Ich meine von mir zu behaupten, dass ich das auch tue oder dass das mein persönlicher Ansatz an mich ist. Jetzt frage ich euch aber, wie geht ihr dann mit der Situation um, wenn euer Gegenüber nicht in der Lage ist, sich zu artikulieren und zu erklären, warum er denkt, wie er denkt, weil er es vielleicht im schlimmsten Fall gar nicht weiß, dann bringt mir doch dieser Zug, den ich dann habe, gar nichts. Dann kann ich denjenigen ja noch so lange fragen, ausfragen, um zu verstehen, warum er anders denkt als ich, wenn er es mir selber nicht erklären kann. Da war die Sprachnachricht zu Ende. Wie würdet ihr mit so einer Situation umgehen? Weil das habe ich tatsächlich relativ häufig. Vielen Dank, wenn ihr euch meine Nachricht anhört und ganz liebe Grüße.
Als wir uns das angehört haben, erstmal danke Yvonne für die Nachricht. Ich finde die richtig gut. Aber allein auch wie die Frage schon gestellt ist mit Zug, wenn ich diesen Zug mache, das ist ja Spielrhetorik. Zug um Zug. Was passiert, wenn ich nach bestimmten Spielregeln im Streit spiele, aber mein Gegenüber nicht? Und wir waren uns ziemlich einig, als wir diese Sprachnachricht gehört haben, wie wir die beantworten, ne?
Das Manipulativste wäre ja, den anderen zu spiegeln in seinem Verhalten und genau das Gleiche zu machen, und zwar auszusteigen.
Machst du übrigens oft mit mir. Du spiegelst mich wahnsinnig oft.
Ey, das ist die einzige Waffe, die ich gegen dich habe, Matthias. Das ist so anstrengend.
Aber es ist eine gute Waffe. Ich schätze die. Ich fühle mich dann nicht übervorteilt und manipuliert und so, sondern ich denke so, ja gut, okay, hat sie mich gespiegelt, hat sie recht.
Ja, und das muss man eigentlich dann auch mit der Person machen, oder? Also wie würdest du es jetzt machen? Also die Person?
Deine Antwort finde ich klasse.
Ja.
Oder, was unsere allererste Reaktion war, ja dann aussteigen, wenn es geht. Also beenden. Das ist, Beziehung ist keine Einbahnstraße. Wenn man selber sich an bestimmte Regeln hält und Werte hat und der andere aber grundsätzlich nicht und das nicht erwidert, dann ciao. Wenn das geht. Manchmal kann man nicht. Manchmal kann man nicht einfach aussteigen. Manchmal ist man ja auch verwandt. Direkt verwandt.
Ja, genau. Also manchmal.
Tschüss, Mama.
Sweet Home Alabama, ja.
Nein, ach so.
Man ist halt manchmal auch verwandt und dann geht es halt nicht, wenn man zusammen ist, weil.
Ich dachte an familiäre Beziehungen, Iris. Warum denkst du sofort an Inzest?
Weil wir hier gerade über eine Beziehung gesprochen haben und du kommst mit verwandt an.
Ja, ich sprach von Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen im Allgemeinen.
Übrigens Inzest, ne?
Ja.
Früher, wenn ich in der Bibliothek war,
ja,
dann gab es immer so einen Inzestbereich im.
Scheint eine Vorliebe der Deutschen zu sein.
Was ist da los? Hallo?
Wollen wir das als eigenes Thema vielleicht behandeln?
A couple of Incest.
Ich weiß nicht, es führt uns vielleicht weg von der Antwort auf diese Frage. Nur so ein bisschen.
Ja.
Kennst du das Gefangenendilemma?
Dass ich mich dann in meinen Entführer verliebe?
Nee, das ist das Stockholm-Syndrom.
Ah ja, okay. Was könnte das Gefangenendilemma sein? Ich bin gefangen, komm nicht mehr raus.
Ja?
Ja.
Ja, ist ein guter erster Satz. Damit kann man das Gefangenendilemma aufbauen. Du und ich, ja?
Ah ja.
Wir sind beide festgenommen worden, weil wir beide zusammen einen Bankraub begehen wollten.
Mhm.
Die Polizei hat uns geschnappt.
Mhm.
Sie verhören uns in separaten Räumen. Und zu dir kommen sie und sagen, Iris, wir wissen genau, was ihr da vorhattet. Jetzt ist nur die Frage, wie wir den Prozess gegen euch führen. Wir brauchen Beweise, wir brauchen die Aussage. Pass auf hier, wir schlagen dir einen Deal vor. Du kannst straffrei ausgehen als Kronzeugin.
Mhm.
Du musst einfach nur gegen Matthias aussagen. Aber hier sind die Spielregeln. Du gehst nur dann straffrei aus, wenn er nicht gegen dich aussagt. Wenn er auf den gleichen Deal auch eingeht und auch gegen dich aussagt, dann kriegt ihr beide die Höchststrafe, weil ihr dann beide gegeneinander ausgesagt habt und wir haben alles gegen euch in der Hand, was wir brauchen. Wenn ihr beide schweigt und diesen Deal nicht annehmt, dann kriegt ihr zwar auch eine Strafe, aber eine geringe, weil wir können nicht so einen guten Prozess gegen euch führen. Das sind also deine Optionen.
Ey, würden wir machen?
Ja, pass auf, ich hab eine Idee. Wir schreiben beide, das kann jetzt zwar keiner, der uns zuhört, überprüfen, ob wir das wirklich machen, aber die müssen es uns halt glauben.
Mhm.
Wir schreiben uns beide auf einen Zettel, ob wir aussagen würden oder nicht, und dann zeigen wir es uns. Also, dass wir uns wirklich nicht absprechen. Ich schwöre, wir sprechen uns nicht ab gerade.
Okay.
Wir machen es wirklich. Ich hole was zu schreiben.
Wieso, wir können es auch sagen, musst du nichts schreiben.
Ja, genau. Damit ich als erstes sage, was ich machen würde und du noch schnell entscheiden kannst, was du dann machen würdest, ne?
Ich weiß eh, was du machen würdest.
Echt?
Ja.
Okay, ich schreib's mir einfach hier schnell auf, dann kann ich es dir zeigen, dann ändere ich da nichts mehr. Schreibst du auch?
Mhm, ich hab schon.
Du hast schon, okay. So, du hast gesagt, du weißt sowieso, was ich schreiben würde. Was habe ich hier geschrieben?
Du wirst schweigen.
Sehr gut, genau. Ich würde schweigen. Das sind die drei
Deswegen Worte. Sag ich aus, Matthias.
Warte, ich komme rum, ob du das wirklich geschrieben hast.
Ich habe es geschrieben. Aber Leute, weil ich dich kenne.
Ich muss... Ja, ja, das ist ja noch schlimmer, weil du mich kennst. Du hast richtig vorhergesagt, was ich machen würde. Ich bin sprachlos. Ich kann nicht mal mitlachen gerade. Bei mir steht auch in ganz kleinen Buchstaben gerade auf dem Bildschirm, ich würde schweigen. Bei Iris steht in fetten Buchstaben, in Versalien, ich sag aus.
Aber wir kriegen doch beide dann weniger.
Nein, du hast mir nicht richtig zugehört.
Ach so.
Du kriegst gar nichts. Du gehst straffrei aus.
Ach so.
Ich gehe 10 Jahre in den Knast.
Ach so. Oh nein. Matthias, dann schweig ich. Wirklich. Ich habe nicht richtig zugehört. Ich habe gedacht, dass wenn ich dich richtig einschätze.
Du hast mich richtig ausgeliefert gerade.
Ich habe nicht richtig zugehört. Ich habe gedacht, dass wenn ich dich richtig einschätze. Kriegen wir beide nichts.
Ey, Iris, ganz ehrlich, erklär das dem Richter.
Nein, weil ich will doch nicht, dass du in den Knast gehst. Was habe ich denn davon, wenn du in den Knast gehst?
Ja, das frage ich mich auch gerade.
Was passiert hier?
Ich habe dir die Regeln ganz ruhig erklärt. Das Gute ist, du kannst es dir hinterher sogar nochmal anhören, wie genau ich dir erklärt habe.
Na gut, ich habe es falsch verstanden.
Okay, lass ich gelten.
Ich habe wirklich, ich würde doch nicht gegen dich aussagen. Mhm. Wirklich nicht. Mhm. Also nur, wenn ich dich richtig einschätzen kann und wir beide davon profitieren. Und ich kann dich richtig einschätzen.
Ja, wenn du jemand niemals sich gegen richtig aussagen. Ich hätte auch eingeschätzt, dass du sagst, ich sag aus.
Was?
Nein, natürlich nur Iris, weil ich auch mit einberechnet hätte, dass du nicht richtig zugehört hast, wenn die Polizisten dir erklären, was das für Konsequenzen haben kann.
Ich wirklich hätte wirklich nicht richtig zugehört, einfach nur, oh ja, okay.
Geht ja nur um unsere Zukunft, die nächsten 10 Jahre.
Ich finde, wenn mich die Polizei verhören würde und sagen würde, okay, du musst jetzt genau zuhören, ich würde die 5-mal fragen, ob die das nochmal wiederholen können.
Das ist eigentlich eine gute Idee, auch eine Spielregel, auch eine Zermürbungstaktik.
Ja, ich würde immer alle zermürben, indem ich dir die ganze Zeit die Fragen stelle. Kannst du nur mal wiederholen?
Okay, aber man checkt, glaube ich, schon sofort, was jetzt hier dieses Gefangenendilemma mit der Frage zu tun hat, die uns Nadine aus Hamburg gestellt hat.
Ne? Ich würde wirklich, Matthias, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl gerade. Ich würde nicht gegen dich aussagen.
Glaube ich dir.
Ich liefere dich nicht aus.
Glaube ich dir wirklich.
Ich habe mich zugehört.
Okay, aber dann hör doch jetzt zu. Das ist ein ganz klassisches Dilemma in der Spieltheorie, was mit unserer heutigen Folge natürlich super eng verbunden ist.
Warum machen wir eigentlich Spieltheorie und Manipulation? Das muss man vielleicht auch nochmal kurz erklären, weil das sehr nah miteinander zusammenhängt.
Genau. gut erklärt, Iris, ja. Diese ganze Folge ist aufgebaut als Teil 1 von 2 Folgen, die sich mit Manipulation und Spielchen beschäftigen.
Ich glaube, das werden sogar noch mehr Folgen.
Ja, nehm ich mal an. Okay, jetzt aber. Wenn man dieses Spiel, dieses Gefangenendilemma betrachtet, dann ist das ein endliches Spiel. Sobald die Entscheidung steht, geht entweder einer in den Knast oder beide in den Knast, für je nachdem wie lang. Man kann dieses Spiel zu einem unendlichen Spiel machen, indem man es nicht mehr mit Gefängnis und Freiheitsstrafe macht, sondern einfach mit Geld oder Punkten, die man sammeln kann.
Hey, aber Geld ist immer mein Ding. Ich versuche ja Menschen zu kaufen.
Okay, dann mit Geld, okay? Mhm. Und wir würden immer wieder spielen und immer halt entscheiden, Kooperation oder Verrat. Das sind die Optionen, ja? Mhm. Jetzt hör genau zu. Okay, ich erzähle meine Spielregeln, ganz simple Spielregeln, weil wenn ich das alles korrekt, so wie es offiziell gespielt wurde und erklärt wird in der Spieltheorie, dann sprengt das die Folge. Ganz simpel, du und ich, wir spielen dieses Spiel und wir wählen jetzt beide Kooperation, wir vertrauen einander, dann gewinnen wir beide 2 Punkte.
Warum kriegen wir nicht Geld?
Okay, beide 2 Euro jeder, ja, nur 2 Euro, denn wir bekämen mehr, wenn einer verrät und stiehlt, ja, wenn ich heimlich stehle und du vertraust mir und willst kooperieren, dann kriegst du gar nichts und ich krieg das ganze Geld. 4.
Oh Gott, das ist echt das Dilemma aus meiner Berufswelt.
Ja, genau. Aber wenn beide verraten, dann bekommen beide gar nichts. korrigiert mich, wenn ihr das hört und ihr kennt das nochmal anders und das bringt jetzt nochmal irgendwie mehr dazu, dann schickt mir eine Sprachnachricht und erklärt das nochmal anders. Aber für mich reicht jetzt dieses Setup, um zu erklären, das spielen wir wieder und wieder und wieder. Und jetzt hat, wenn du und ich das immer wieder spielen, dann hat doch jede Entscheidung einen Einfluss auf die nächste Entscheidung. Wenn du mich immer wieder verarschst, dann werde doch ich irgendwann sagen, okay, dir vertraue ich jetzt auch nicht mehr.
Ja.
So. Was wäre deine Strategie? Angenommen, du würdest das gegen jemanden spielen, den du nicht kennst, nicht gegen mich. Mit welcher Strategie würdest du an das Spiel rangehen?
Ich bin ein Kooperationstyp.
Würdest du immer wieder kooperieren? Zeit.
Und jetzt, wo du das gerade sagst, merke ich auch total, warum ich sehr oft auf die Nase falle, weil ich immer kooperieren will.
Du bist Jesus.
Ja, so sieht's aus. Und dann verarscht mich jemand auf der anderen Seite.
Ja. Es gab mal jemanden, der hieß Robert Axelrod. Der war Politologe und der hat relativ früh, irgendwann in der Zeit vom Kalten Krieg, und das war auch der Bezug dazu zum Kalten Krieg, weil genau so ein Spiel haben ja die USA und die UdSSR miteinander gespielt, ne? Das Wettrüsten, das war genau sowas. So ein kooperieren wir, vertrauen wir einander oder hintergehen wir einander. Mhm. Immer und immer wieder. Und er hat aus diesem Spiel jetzt hier ganz simpel runtergebrochen, nur mit Punkten oder mit Geld. Daraus hat er ein Computerturnier gemacht. Und er hat gesagt, wer daran teilnehmen möchte, der reicht ein Programm ein. Und dieses Programm soll einfach beinhalten, mit welchem Regelwerk hier drangegangen werden soll. Du hättest also das Programm Jesus eingereicht. Immer vertrauen, immer kooperieren.
Mhm.
Wurde eingereicht, war eins der Programme. Ein anderes Programm war das komplette Gegenteil. Der Teufel. Er hat einfach immer genommen. Jetzt können wir das durchspielen, was uns noch alles einfallen würde. Zufallsprogramm, ja, das mal so, mal so.
Mhm.
Was glaubst du, welches Programm gewonnen hat, das Turnier?
Also Jesus kann ich schon mal sagen, nicht.
Genau.
Aus eigenen Erfahrungen. Teufel kann ich mir nicht vorstellen, dass es gewinnt.
Ja.
Weiß ich nicht. Und was gab's noch?
Glaubst du, Zufall hat zum Beispiel Gewinnchancen gehabt?
Ja, wahrscheinlich.
Ey, wir können so ins Detail gehen und sagen, was die Rangliste war, welches Programm welchen Rang hatte. Mhm. Aber ich will lieber darauf hinaus, welches Programm gewonnen hat. Es war ein Programm, das hieß Tit for Tat.
Mhm.
Was stellst du dir darunter vor? Und nein, Tit hat nichts mit Titte zu tun.
Für wie simpel hältst du mich eigentlich?
Ja, nein, ich habe gedacht, vielleicht hörst du wieder nicht richtig zu.
Nein, Tit for Tat heißt, dass das gleiche Programm ist. Also, dass die gleichen Schritte gemacht werden.
Ja, spiegeln. So wie du gesagt hast, spiegeln ist eine Option.
Mhm.
Richtig. Und zwar startet als Jesus, also dieses Tit for Tat startet immer mit Kooperation. Und danach ist es nicht nachtragend. Das heißt, wenn es verarscht wird, wenn es verraten wird, dann verrät es zurück. Das heißt Tit for Tat, also Auge um Auge sozusagen, altes Testament, nicht neues, nicht Jesus, der alte strafende Gott. Aber sobald ein Programm wieder kooperiert mit Tit for Tat, dann kooperiert es auch wieder und trägt das nicht nach. Dieses Programm hat dieses Turnier gewonnen. Das ist die lukrativste Methode, das war ja das Ziel des Spiels, dieses unendlichen Spiels. Das Turnier gewinnt man, indem man das Programm einreicht, das das meiste Geld anhäuft. Ja, Tit for Tat hat gewonnen. Was heißt das für Nadine, wenn sie das fragt?
Also muss man spiegeln, was der Partner macht.
Aber positiv anfangen und nicht nachtragend sein.
Genau.
Also Nadine, es ist super, wenn du anfängst mit deiner Bereitschaft, dich in den anderen hineinzuversetzen und nachvollziehen zu wollen, warum er tickt, wie er tickt, warum er sagt, was er sagt und denkt, wie er denkt. Wenn du aber feststellst, das bekomme ich nicht zurück.
Dann zerstören.
Dann zerstören.
Einfach vernichten.
So, und dann aber, wenn dein Gegenüber dann anfängt, sich in dich hineinzuversetzen und dir zuzuhören und dich verstehen zu wollen, dann nicht nachtragend bleiben, dann nicht weiter zerstören. Ja, das ist die Antwort. So einfach in der Abstraktion, so schwierig in der Praxis, wenn man es anwenden will.
Ist echt gut.
Wir haben eine volle Folge.
Ja.
Und das war ja nur der Auftakt. In der nächsten Folge, Couple of Manipulations, geht's richtig zur Sache. Manipulationstechniken und wie man sich dagegen wehrt.
So, Matthias. Ich hoffe ja sehr, dass du dir für das Outro ein Spiel überlegt hast.
Natürlich.
Ich kenne niemanden, der sich jedes Mal neue Spiele überlegt. Eigentlich wäre das doch auch ein super guter Job für dich, so Shows zu konzipieren. So Quiz-Shows und Spiele-Shows.
Ja, könnte ich mir vorstellen. Müsste eine ganz eigene Tonalität bekommen. Also auch wirklich so ein bisschen
wie
Psycho.
You Don't Know, Jeff.
Ja, oh, das ist wirklich ein geiles Spiel.
Ich glaube, Matthias, weißt du, was ich mir vorstellen kann?
Ha?
Dass wir eine You Don't Know Jack-Runde mit der Community machen, weil man kann sich doch mit den Handys verbinden.
Ey, das ist mega. Ja, ja, ja.
Das wäre großartig. Das ist ja so ein richtiger Switch-Party-Abend, den wir
generell,
dann hätten.
Ey, die Jackbox-Games. Iris, mein Gott, lass uns live gehen und also mit TikTok live gehen und so und Jackbox-Games spielen.
Das können wir sehr gerne machen. Aber ich sag jetzt schon, ihr habt viel zu lachen, weil ich oft sehr verliere.
Aber ich finde das mega. Wir kündigen das an, dass wir auf unseren Kanälen, auf TikTok, auf Instagram und so, dass wir dann mal irgendwann einen Termin finden. Den kündigen wir dann da an mit einem Post. Dann gehen wir live und spielen Jackbox-Spiele. Da gibt es ja noch mehr, die echt cool sind.
Also für jeden, der das noch nicht kennt, fangt mit You Don't Know Jack an. Es ist leider alles auf Englisch. Das gibt es nicht auf Deutsch. Und diese Jackbox-Spiele, das ist so eine ganze Reihe von super kreativen, lustigen Spielen. Und es ist sehr Comedy-mäßig.
Ja.
Das zweite, was wir immer gerne spielen, ist Fibbage.
Ja.
Und man kann sich immer mit seinem Handy connecten. Das ist halt ganz cool. Also das Handy ist der Controller und das läuft über die Switch. Und es gibt auch so Spiele, die so sehr auf das Zwischenmenschliche eingehen. Also wer lügt jetzt in dieser Runde? Und wenn man dann halt mit 7, 8 Leuten zusammensitzt,
ja,
es ist einfach wahnsinnig lustig.
Das ist leider ein Spiel, das wir nicht spielen können, online einfach nur.
Das geht nicht, aber die anderen schon.
Muss man im selben Raum sitzen und sich gegenseitig anschauen, weil es dann auch darum geht, wer macht gerade den richtigen Gesichtsausdruck, wer hebt die Hand im richtigen Moment und so, solche Dinge.
Schaut euch das mal an, wir schreiben das in die Shownotes. Und ja. Matthias, ich bin jetzt gespannt auf das Spiel, was du dir für unser Outro überlegt hast.
Ich möchte ein Spiel mit dir spielen.
Also Iris, um gar nicht lange Zeit zu verplempern, muss ich hier nicht ausführlich Regeln erklären, denn es ist das Spiel, das wir im Themensegment hier mit Spieltheorie schon hatten. Tit for Tat und so weiter. Das Gefangenendilemma. Ich habe hier 2 Münzen. Du kriegst eine, ich krieg eine. Bitteschön. Wir spielen 10 Runden. Jede Runde bedeutet, wir nehmen unsere Hand von unterm Tisch über die Tischkante. Geschlossen. Entweder ist die Münze drin oder nicht. Hör genau zu, nicht, dass du wieder nachher sagst, ich habe dich verraten, aber ich habe nicht richtig zugehört. Wenn die Münze in deiner Hand ist, bedeutet das, du kooperierst. Du möchtest, dass wir beide Geld bekommen. Wenn die Münze nicht in deiner Hand ist, bedeutet das, du verrätst mich. Du versuchst zu stehlen. Du hoffst, dass ich sie drin habe, aber du sahnst alles ab. Wenn wir beide die Münze in der Hand haben, kooperieren wir und für uns beide steigt unser Konto jeweils um 2 Euro. Wenn wir beide keine Münze in der Hand haben, dann gibt es auch kein Geld. Keiner kriegt was. Aber wenn einer die Münze in der Hand hat und der andere nicht, dann bekommt der, der die Münze in der Hand hat, gar nichts, weil er kooperieren wollte und reingefallen ist. Und derjenige, der gestohlen hat, der bekommt die kompletten 4 Euro auf sein Konto.
Okay.
Runde 1, Hand nach oben. Öffnen. Wir haben beide. Iris und ich haben jeweils 2 Euro.
Na klar, bist mein Partner, ich kooperiere.
Na klar. Das werden wir ja sehen. Runde 2, Hand nach oben. Öffnen.
Du Schwein, Matthias.
Ich habe nicht kooperiert. Das heißt, ich habe 6 Euro, du hast noch 2.
Ach so.
Ja, weil ich habe die 4 jetzt bekommen und du hast 0. Es steht 6 Euro zu 2 Euro.
Ach so, wenn der an... Okay.
Hast nicht genau zugehört.
Okay.
Runde 3. Hand nach oben. Öffnen. Es steht 10 zu 2.
Oh Gott, so ist es auch immer im Casino.
Runde 4, Hand nach oben. 10 zu 6. Ich hatte die Münze, Iris hatte sie nicht.
Ja, du hast mich jetzt mehrmals verraten.
Ja. Runde 5, Hand nach oben. Es steht 10 zu 10. Runde 6, Hand nach oben. Öffnen. Es steht 14 zu 10 für Iris. Runde 7, Hand nach oben. Öffnen. 14 zu 14.
Jetzt fängst du an, mich wieder zu bescheißen, Matthias. Jetzt hast du keine Münze mehr.
Wir haben beide 14 Euro. Am Anfang hatten wir beide 0. Es läuft. Runde 8. Hand nach oben. Öffnen. Kriegen beide nichts. Wir haben uns beide gegenseitig
verarscht. Ich wusste, dass du jetzt mich nur noch bescheißt. Du bist voll gierig, Matthias. Du könntest jetzt auch mal wieder eine Münze in die Hand nehmen.
Runde 9. Okay, mach ich. Hand nach oben. Öffnen.
Beide nicht wieder.
Und letzte Runde. Jetzt entscheidet sich's. Runde 10. Und Iris hat gewonnen. Ich habe am Schluss nochmal vertraut und die hat mein Vertrauen komplett
missbraucht. Wie viel habe ich denn jetzt gewonnen?
18 Euro und ich habe nur 14.
Ich kann dich zum Essen einladen für 18 Euro.
Okay, ich zahle die Getränke für 14 Euro.
Das ist ein ziemlich gutes Abendessen dann.
Ja, finde ich auch.
Siehst du?
Wir kooperieren.
Macht's gut.
Macht's auch gut.
Ja, macht's auch gut.
Ihr auch.
Ja. Tschüss.
Tschüss.